Guten Tag, wir, die Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg, kurz die ISOC-BW, begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem aktuellen Podcast in der Reihe Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Gespräch Kultur in der Corona-Krise. Es geht um Kultur und ich freue mich sehr darüber, Frau Staatssekretärin Petra Olschowski vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Sie sind jetzt Staatssekretärin, damit sozusagen die Nummer eins Ansprechpartnerin in Baden-Württemberg für so einen Blick aus dem Ministerium auf das Thema Kultur. Sie sind studierte Kunsthistorikerin und Germanistin und waren zuvor Rektorin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Baden-Württemberg. Mein Name ist Monika Gonser, ich habe die Leitung der ISOC-BW inne und eine Professur für intersektorale Studien an der DHBW. Frau Olschowski, guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag.
Die Kultur ist ja so ein Thema, das oft mal so ein bisschen durchrutscht, wenn man aktuell gerade die Medien verfolgt und liest. Geben Sie uns doch mal so einen Einstieg. Was würden Sie sagen, welche Bandbreite von Erfahrungen und Problemstellungen machen Menschen, die in der Kultur tätig sind, im Augenblick seit März?
Ja, eigentlich machen sie sehr extreme Erfahrungen, weil die Kultureinrichtungen zu den Einrichtungen gehören, die als erstes mit geschlossen worden sind. Und es sind auch die Einrichtungen, die bis heute die höchsten Auflagen haben. Das heißt, das Arbeiten in der Kultur ist im Moment gerade extrem schwierig und war über Wochen fast unmöglich. Und das ist für einen Bereich, der sehr stark auf Begegnung und Kommunikation angelegt ist, also der eigentlich ein Publikum braucht und dessen Kreativität oft, nicht immer, aber oft auch aus dem Miteinander sich etwas erarbeiten kommt, wenn man ans Theater denkt, an die Oper, ans Orchester, an den Tanz, also ich sag mal an die Bühnenkünste beispielsweise. Ja, für den Bereich ist es extrem schwierig. Und da viele Künstlerinnen und Künstler als Freiberufler arbeiten, selbstständig praktisch, sind auch die Einnahmen, die Einkünfte von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Und insofern würde ich sagen, es ist schon eine angespannte Situation. Und ich habe auch gar nicht den Eindruck, dass das unter dem Radar ist, sondern mein Eindruck ist eigentlich, dass insbesondere auch die Medien und die Zeitungen von Anfang an sehr genau beobachtet haben, was im Kulturbereich passiert. Und ich spüre auch einen öffentlichen Druck, was gut ist, Kultur wieder möglich zu machen und auch so zu unterstützen, dass diese Schwierigkeiten, die jetzt da sind, auf eine gut möglichste Art und Weise überbrückt werden können.
Wenn man hört, welche Kulturangebote es gibt, dann klingt es jetzt für mich als jemand, der das Thema nicht besonders intensiv verfolgt, so als ob da gerade im Augenblick eine große Stille herrscht. Stimmt der Eindruck oder sehen Sie auch künstlerische Angebote, die sich vielleicht angepasst haben an die Situation, die was Neues sind oder auf die Situation eingehen?
Beides stimmt auf eine gewisse Weise. Man muss einfach sehen, dass wir als Mitte März wurden die Einrichtungen geschlossen. Anfang Mai wurden erst die Bibliotheken und Archive wieder geöffnet, dann die Museen und die Ausstellungshäuser. Und dann erst zum 1. Juni waren eigentlich wieder Veranstaltungen möglich, sodass überhaupt die Theater oder die Konzertveranstalter wieder dran denken konnten, in kleinerem Format Veranstaltungen zu machen. Am Anfang mit ganz geringem Publikum, jetzt werden die Publikumszahlen langsam höher, von 100 Personen auf 250, auf 500 im August. Gleichwohl unter sehr, sehr strengen Hygieneregeln, das bedeutet 1,50 Meter Abstand im Publikumsraum und viele andere Aspekte. Und das führt natürlich dazu, dass für einige Einrichtungen ein Angebot im Moment gar nicht möglich ist. Denn betroffen ist ja nicht nur der Publikumsbereich, sondern auch der Bühnenbereich. Es konnte über Monate nicht geprobt werden. Dann konnte man wieder mit Proben anfangen, aber man musste den Abstand einhalten. Aktuell bedeutet das, dass Sänger 6 Meter Abstand halten müssen. Das bedeutet, für einen Chor ist eine Probensituation eine Herausforderung. Da muss man den richtigen Raum finden oder wir haben ja zum Glück Sommer, man kann nach draußen gehen. Ähnliches gilt für manche Orchester. Für die Tänzer ist es ganz schwierig. Wir konnten dann Trainings ermöglichen nach der Richtlinie des Leistungssports, aber miteinander auf der Bühne tanzen ist im Moment ganz kompliziert. Also das bedeutet, dass die Einschränkungen, die da sind, weil der Gesundheitsschutz halt die höchste Wichtigkeit hat in den Entscheidungen und auch absolute Priorität, diese Einschränkungen ermöglichen gar nicht für alle Häuser schon wieder aktiv zu werden. Denn es ist ja auch ein Kostenfaktor. Ein offenes Haus, ein offenes Museum, ganz egal in welchem Bereich wir unterwegs sind, kostet Geld. Andererseits ist es tatsächlich so, dass eigentlich vom ersten Moment an, als wieder was möglich war, sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, Initiativen, Ensembles, aber auch Institutionen wieder angefangen haben, unter diesen Bedingungen Angebote zu machen. Das begann mit Balkonkonzerten, also der Musiker steht auf dem Balkon und das Publikum läuft unten vorbei, weil das durfte man ja. Mhm. Das ging dann beispielsweise über, was man jetzt aus dem Prinzip des Autokinos übernommen hat, Kulturveranstaltungen und die Zuschauer sitzen in ihren Autos und führt jetzt bis hin zu ersten Theater- und Opernvorstellungen, die wieder stattfinden. Ausstellungen sind schon länger wieder geöffnet. Und insofern kann man schon sagen, es finden neue Formate statt mit vor kleinerem Publikum. Um nochmal ein Beispiel zu nennen, die Staatstheater in Stuttgart, die württembergischen Staatstheater haben eine Art Parcours entwickelt. Da ging man als Besucher von Station zu Station im Theatergebäude und da wurde dann entweder gespielt, also Schauspiel, getanzt, musiziert und man hat die Breite des Hauses kennengelernt, indem man es sich erlaufen hat und immer an jeder Station waren eben nur 4 Personen, weil mehr nicht zugelassen waren. Oder die Orchester spielen jetzt im Beethoven-Saal und dann eben sitzt das Orchester dort, wo sonst das Publikum sitzt und das Publikum sitzt außenrum mit großen Abständen. Also es werden andere Formate erprobt. Open Air ist eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit. Die letzte Opernpremiere fand im Stuttgarter Hafen statt beispielsweise. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt gute Ideen. Und insofern kann ich schon sagen, es findet auch wieder was statt. Und sagen wir so, es findet analog wieder was statt, weil im digitalen Raum war die ganze Zeit über Kultur präsent. Mhm.
Sie haben es ja schon erwähnt, also eine Kultur, die keinen Beobachter hat und aber eigentlich erstmal so ansetzt, einen Beobachter oder einen Betrachter zu haben, da verändert sich natürlich was. Erleben Sie denn auch schon, dass Corona selbst künstlerisch thematisiert wird? Also nicht jetzt unbedingt die Krankheit nur, sondern die ganze gesellschaftliche Extremsituation?
Also tatsächlich glaube ich, dass man das wie so oft im Moment sehr stark in der Literatur merkt. Also dabei meine ich jetzt gar nicht schon die literarischen Texte im Sinne von Romanen, aber es gibt die ersten Essaybände. Daran merkt man, dass die Leute anfangen, das Erlebte zu verarbeiten über das Schreiben und auch über das Lesen dann natürlich. Es ist schon so, dass in einem Teil der Inszenierungen, die jetzt stattfinden, die Frage, wie die Personen zueinander Abstand halten und desinfizieren und so, das wird schon aufgegriffen. Also da wird schon so sogar ironisch schon, obwohl es ja noch so eine Bedrohung oder so eine Lage ist, in der es noch so real ist, schafft man sich schon ein bisschen inneren Abstand dadurch, dass man das schon so ein bisschen ironisiert und auch witzig macht und witzige Ideen macht. Aber ich glaube schon, dass in den Ateliers und in den Studios daran schon gearbeitet wird, weil das ja eine Form ist, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Mhm.
Das ist ja sozusagen die Kunst selbst, die Kultur selbst, die das dann das Erlebte thematisiert. Wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurück macht und Kunst und Kultur als eine Gesellschaft, ich nenne es jetzt mal soziologisch, als ein gesellschaftliches Teilsystem betrachtet, dann stellt sich ja auch so die Frage des Brennglases. Also Corona wird ja in ganz vielen Punkten auch als ein Brennglas wahrgenommen, das so den Finger darauf legt, wo in der Gesellschaft Unstimmigkeiten sind, Widersprüche, wo was nicht funktioniert. Ist das für Kunst und Kultur auch so? gibt es da auch diese Brennglaserfahrung?
Es gibt absolut die Brennglaserfahrung. Und ich versuche immer so ein bisschen zu unterscheiden und zu sagen, es gibt einerseits die Lupe, die ist vergrößert, und es gibt das Brennglas, das es entzündet. Mhm. Und beide Effekte sehen wir in der Kultur genauso. Es ist ganz klar deutlich geworden, wie fragil das Kultursystem ist, wie prekär oft die Arbeitsverhältnisse sind. Also das bedeutet, dass eben sehr viele Freiberufler engagiert sind, die für oft geringe Honorare und in einer großen Abhängigkeit von einzelnen Institutionen arbeiten. Das gibt ihnen eine große Unabhängigkeit, die oft für das künstlerische Arbeiten gut und wichtig ist, aber sie haben eben keinerlei Absicherung in einer Situation, wie wir sie jetzt haben. Das ist sicherlich was, was in einem ganz hohen Maße deutlich geworden ist. Es ist aber auch deutlich geworden, dass die Institutionen selber, und seien sie noch so groß, zwar durch den Staat zu einem ganz großen Teil finanziell abgesichert sind, dass aber, wenn das Publikum nicht kommt und keine Eintrittskarten kauft, dass dann gar nichts mehr geht. Also, dass das Publikum notwendiger Teil ist sowieso des künstlerischen Prozesses, aber eben tatsächlich auch ein ganz wichtiger Teil ist der Finanzierung von Kultur und des Möglichmachens von Kultur, ist auch was, was ganz deutlich geworden ist. Ich glaube, dass auch dieses Thema, wie digital sind unsere Einrichtungen aufgestellt, wo gibt es die Stärken und wo gibt es die Schwächen, auch im Kulturbereich, ganz klar zutage getreten ist. Wir haben tatsächlich, und das war jetzt sicherlich auch ein Glück, in dieser Legislaturperiode unsere Einrichtungen sehr stark unterstützt und begleitet, sich im digitalen Bereich weiterzuentwickeln. Und es zum Teil durchaus gegen Widerstände aus dem Bereich. Meine Idee damals war, oder sagen wir vor Corona war, man kann über das Digitale ein anderes Publikum erreichen. Man kann andere Angebote machen für ein Publikum, das bewegtes Bild eigentlich gewöhnt ist als ein Instrument der Vermittlung. Jetzt hat sich gezeigt, zum Glück haben wir das gemacht, haben die Einrichtungen auch ausgestattet, zum Teil auch mit Personal, so dass sie jetzt mit ihrem Publikum Kontakt halten konnten über das Digitale. Also daran hat man gesehen, das war eine gute Entscheidung, also ein positiver Effekt, der deutlich geworden ist und der dynamisiert worden ist im positiven Sinne. Also auch das kommt natürlich vor. Aber ich würde sagen, dass man die und einen Punkt muss ich noch sagen, was natürlich auch ganz deutlich geworden ist, ist, welche Bedeutung Kultur für die Verfasstheit einer Gesellschaft hat. In den Wochen, in denen Kultur praktisch nicht möglich gewesen ist, hat man, das ist mein Blick auf die Gesellschaft natürlich, mit meiner Prägung, finde ich schon gemerkt, dass den Menschen was fehlt, ein Teil fehlt, der ihnen hilft, sich mit so einer existenziellen Bedrohung auseinanderzusetzen. Einer Bedrohung, die ja einerseits ihre Gesundheit betrifft, aber eben auch ihr ganzes Lebenssystem, ihren Job, ihren Beruf, ihre familiäre Situation, ihre Bildungssituation, alles Mögliche. Ja. Ihr Verortetsein in der Welt, plötzlich konnte man nicht mehr überall hinreisen, plötzlich konnte man sich überhaupt kaum mehr irgendwo hinbewegen. Und darüber nachzudenken, wie man mit diesem Verlust, mit dieser Erfahrung dessen, dass jetzt nicht alle Wünsche erfüllbar sind, mit der Angst umgeht, da ist die Kunst eigentlich ein wichtiger und guter Begleiter in aller Regel. Also Schwächen und Stärken sind deutlich geworden und manche Dinge sind sozusagen entzündet, wie die Finanzierungssituation in der Kunst, und sind sicher Themen, die uns auch weiter intensiv beschäftigen werden. Mhm.
Daran hätte jetzt meine nächste Frage angeschlossen, inwieweit denn Sie da jetzt Entwicklungen sehen, die auch hin zu einem Umdenken führen an bestimmten Punkten. Gibt es da so Stichworte, die man da, um was sich ein Umdenken dreht?
Ja, ich glaube, das ist im Moment wirklich noch ganz schwer zu sagen. Und weil wir noch mittendrin sind. Und tatsächlich, ich werde das immer mal wieder gefragt und ich merke, dass ich da sehr zögere, weil es gibt verschiedene Effekte nach solchen Krisen. Und wir haben das nach der großen Finanzkrise erlebt, dass eigentlich das Gummi ganz schnell zurückgeschnallt ist. Also da war die Verstörung nicht stark genug, um wirklich was in Bewegung zu bringen, sondern am Ende hat man doch zurückgegriffen auf die bekannten Reflexe, würde ich jetzt mal sagen, die einem Sicherheit gegeben haben und wo man wusste, damit kriegt man den Dampfer wieder zum Fahren. Und es kann natürlich, je nachdem, wie lange es geht und wie schwer es weitergeht, auch für die Corona-Krise gelten, dass man sagt, wir wissen, wie Wirtschaft geht und wenn wir es so wieder machen, dann kommen wir ganz schnell wieder in die schwarzen Zahlen. Ja. Wenn man jetzt daran glaubt, dass das eine Möglichkeit ist, die Dinge auch ein bisschen aus der Spur gehen zu lassen und zu sehen, wir haben das eigentlich jetzt ziemlich gut gemeistert, diese Krise. Wir sind viel beweglicher, als wir gedacht haben. Wir sind viel stärker in der Lage, so eine Situation zu reagieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das haben wir ja in Deutschland gezeigt. Wenn man darauf vertraut, dass das eine Kraft ist, dann hat man jetzt die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, wie wir uns aus der Krise heraus gestalten, sag ich mal, aus der Krise heraus entwickeln, um nachher ganz bewusst woanders anzukommen, aber nicht, weil es uns wie sozusagen bei einem Schiffsunglück auf eine leere Insel geschlagen hat, sondern weil wir geschwommen sind und gesagt haben, wir wollen auf die Insel. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir die Möglichkeit eigentlich jetzt haben. Ich bin nicht naiv, also ich weiß natürlich, dass wir es mit unglaublichen wirtschaftlichen Problemen zu tun haben weltweit, ganz klar, dass enorme Wunden geschlagen sind und dass es ganz großer Kraftanstrengungen bedarf. Aber wenn das schon so ist, wenn es sowieso schon so eine Kraftanstrengung ist, dann glaube ich, kann das jetzt eine Möglichkeit sein, diese Kraftanstrengung auch zu nutzen, um etwas in Bewegung zu bringen. Und ich glaube, was ich vorhin Fragilität genannt habe in der Kunst, ist doch was, was wir fürs Ganze erleben, fürs ganze System. Und zwar fürs ganze System auf der ganzen Welt. Sag's mal so, ja, weltweit. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die uns zutiefst verunsichert. Auf einmal hat man Angst, dass das sowas wie das Ende der Kultur oder der Zivilisation oder des Lebens ist, wie wir es gekannt haben. Und gleichzeitig gestalten wir ja die ganze Zeit. Wir agieren ja. Wir haben gelernt, dass eine Maske anziehen sinnvoll ist. Und deswegen bin ich eigentlich doch mittlerweile, muss ich sagen, so zuversichtlich, dass ich sagen würde, dass wir wirklich auch die Möglichkeit haben, diese Erfahrung, dass wir so eine Krise meistern können, im positiven Sinne zu nutzen für eine Gestaltung unserer Gesellschaft. Und letzten Endes muss man sich schon sagen, dass vieles, was dieses Virus ist, auch eben die Missstände aufzeigt, deutlich macht, uns die Möglichkeit gibt, da jetzt reinzugehen und zu sagen, Achtung, hier zeigt es sich ganz genau, darauf müssen wir aufpassen oder das ist ein Problem oder dieses zerstörte Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch, das überhaupt so eine Art von Virus erst ermöglicht, das ist ein Beispiel. Das ganze Thema Fleischindustrie plötzlich poppt, wir wissen es schon ewig, dass es problematisch ist, plötzlich wirklich entzündet sich das und es ist ganz klar, es kann überhaupt gar nicht so weitergehen und es ist eigentlich gut. Ja, wir sehen, was mit dem Klimawandel auf uns zukommen kann und wie schwierig das ist. Und wir sehen gleichzeitig, dass im Dialog mit Wissenschaftlern und Experten wir in der Lage sind zu reagieren. Also ich glaube, wenn man an die Vernunft appelliert der Menschen und eigentlich auch einen großen Teil der Emotion, so er nicht nur allein Angst gesteuert ist und im Sinne von, ich muss jetzt auf was verzichten und darauf habe ich keine Lust. Also wenn es nicht nur narzisstisch ist, würde ich mal sagen, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance. Mhm. Was man schon auch sieht, ist, dass, dass eben Kommunikation unglaublich wichtig ist. Also, dass die Medien da auch jetzt auch in der ganzen Prozess eine unglaubliche Rolle gespielt haben. Ich hoffe, sie nehmen sich das zu Herzen und vieles daran war auch positiv. Also, ich will jetzt gar nicht, ich glaube, vielen guten Zeitungen und Nachrichtensendungen und so Dokumentarprojekten die haben wirklich auch geholfen. Es gibt natürlich die anderen auch, aber wie wichtig Aufklärung ist, Transparenz ist, Kommunikation ist, finde ich auch ganz, ganz deutlich geworden, dass wir auch aushalten müssen, dass wir nicht alles erklären können, dass wir heute noch nicht wissen, was morgen ist, dass man das aushalten muss, dass es diese Sicherheit nie gab, weil man kann aus dem Haus gehen und wird überfahren. Es ist nicht sicher, es ist alles wandelbar und es ist alles fragil, aber es ist auch gestaltbar und wir können uns entscheiden. Das Virus macht es nicht mit uns, Wenn wir krank sind, dann schon. Aber solange wir es nicht sind, sind wir in der Lage, uns zu schützen, andere zu schützen, die richtigen Rahmenbedingungen zu entwickeln und Zukunft zu planen und es danach wirklich in die Hand zu nehmen.
Also Sie haben vorhin das schöne Bild, wir können uns entscheiden, welche Insel wir jetzt ansteuern wollen nach dem Sturm sozusagen. Wenn man sich jetzt überlegt, steht denn der Auftrag im Raum zu sagen, wo wird denn dieses Gespräch geführt? Muss man neue Mannschaften zusammensetzen, die mal drüber nachdenken? Wie könnte so ein Raum aussehen? An wen geht dieser Auftrag, diese Räume zu schaffen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Auftrag und leider sind wir noch nicht weit genug, um das genau zu definieren. Aber ich würd sagen, dass es eben in solchen Projekten liegt, wie Sie sie jetzt planen, in denen verschiedene Bereiche von Gesellschaft zusammenkommen müssen. Also Expertenstäbe dürfen auch aus meiner Sicht jetzt auch nicht nur Virologen sein oder sowas. Ja, weil die können uns was zum Virus sagen, aber die können uns nicht sagen, wie sich Gesellschaft verändert oder wie es jetzt wirklich mit der Wirtschaft aussieht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich solche Räume. Und da kommen wir schon auch wieder auf die Kultur zurück, die in Teilen solche Räume eröffnen kann. Nochmal auf einer anderen Ebene. Aber die diese Denkmodelle durchspielen kann, ja, bei denen man auch dieses, man erprobt, man experimentiert, man, wie Beckett gesagt hat, aufstehen, scheitern, wieder aufstehen, besser scheitern. Also dieses dauernde Durchprobieren, darüber Erfahrung sammeln, das ist sicher ein Weg. Ich glaube aber abseits von der Kultur tatsächlich, wir brauchen jetzt gesellschaftliche Räume, die verschiedene Partner zusammenholt, die ihre Erfahrungen beitragen und die darüber nachdenken, wie man das jetzt weiterentwickeln kann in den gesellschaftlichen Prozess. Also ich war schon vorher der Meinung, dass wir brauchen eine spartenspezifische Diskussionskultur, weil man Experten braucht, weil das Wissen heutzutage so diffizil ist, dass man die super Top-Experten braucht, die nichts anderes sehen als ihr kleines Feld. Aber die muss es geben. Aber noch viel wichtiger sind die, die diesen schmalen Blick dann öffnen und vernetzen in die anderen Bereiche. Sonst nützt der nichts, weil er stecken bleibt. Und das kriegt man nicht nur mit einer Disziplin hin und das kriegt man nicht nur innerhalb seiner gesellschaftlichen Blase hin und das kriegt man auch nicht nur mit der Kultur hin, die natürlich am Ende auch eine Blase ist, in der man sich dauernd bestätigt und in den gleichen Codes weiter miteinander umgeht. Sondern das müssen wir wirklich hinkriegen jetzt gesellschaftlich, dass wir da rauskommen, auch aus einem, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch eine europäisch geprägte Familie sozusagen. Also wir müssen mit anderen kulturellen Prägungen umgehen. Wir müssen das, was jetzt ganz gefährdet ist, das Internationale, dürfen wir überhaupt nicht aus dem Blick verlieren. Ja, diese große Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, dass wir wirklich international vernetzte Menschen waren, das ist jetzt plötzlich eine riesige Gefahr geworden, gesundheitlich. Aber wir dürfen das ja nicht aufgeben, das zu denken. Wie kann das funktionieren? Wie kann man das machen? Wie holt man die Erfahrung anderer Kontinente in das rein, was wir jetzt gerade hier erleben und umgekehrt? Also das wird eine wahnsinnige Herausforderung. Da bin ich sicher und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das wird ein Kraftakt, aber es bleibt uns jetzt ja gar nichts anderes übrig, als diese Kraft jetzt aufzubringen und miteinander ganz schnell in das Gespräch darüber zu kommen, welche Lehren wir ziehen und wie wir die jetzt dann aber tatsächlich auch in dieser aufgebrochenen Situation umsetzen. Also das ist doch das Bild, das man eigentlich hat, dass alle in der Empfindlichkeit auch und auch zum Teil, man spürt es auch ein bisschen in aggressiven Momenten, in Wut, in Verzweiflung, in Angst, aber es sind Aufbrüche und Aufbruch bedeutet die Möglichkeit der Veränderung. Starrheit ist keine Veränderungsmöglichkeit, aber aufgebrochen sein ermöglicht Veränderung und anders zusammenwachsen. Und vielleicht funktioniert es.
Das wäre sehr schön. Da haben Sie recht. Sie haben ja jetzt sowohl eben auch die Verletzlichkeiten, die Schwierigkeiten, das Aufgebrochensein angesprochen, als auch Freiräume oder neue Entwicklungen, die es schon auch gibt durch Corona. Wenn Sie so den Blick in die Kristallkugel werfen für Baden-Württemberg, haben Sie ein Bild vor Augen, wie das in einem Jahr, wie Kunst und Kultur in einem Jahr aussehen wird, oder ist das ein unmöglicher Blick?
Also Es ist ganz schwierig zu sagen, ist das jetzt das in einem Jahr? Ja, weil ich glaube, wir könnten vielleicht sagen, wie sieht der Blick in die Kugel aus, wenn ein Impfstoff gefunden ist oder sowas. Also ich glaube, das wird halt nicht gemessen in Zeit, sondern gemessen in dem Fortschritt, den wir jetzt machen in der Bekämpfung der Krankheit. Und es kann sein, dass wir da in einem Jahr deutlich weiter sind. Das hoffen wir alle. Und würde ich jetzt mein Wunschbild reingucken, würde ich sagen, so ist es. Wir haben einen Impfstoff. Und wir werden alle die Sommerfestivals, die jetzt abgesagt wurden, mit einer ganz anderen Intensität erleben und feiern. Davon allerdings bin ich tatsächlich überzeugt, dass es eine andere Intensität des Erlebens geben wird. Wir merken das jetzt schon bei den Veranstaltungen, die schon stattfinden, dass die Leute auf eine Art und Weise innerlich angerührt sind, wie man das sonst im Kulturbetrieb zumindest nicht offen zur Schau trägt, sagen wir es mal so. Vielleicht ist man manchmal angerührt, aber beim Glas Sekt zeigt man die Tränen nicht so gerne. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ein Konzert oder eine bestimmte Form von gemeinsamen Erleben von Kultur im Raum, auch Theater, die Menschen wirklich zu Tränen anrührt. Also ich habe das jetzt selber mehrfach erlebt um mich rum. Und daran sehe ich, die Gesamtsituation, dass man eine Weile nichts gesehen hat, dass man isoliert war, dass man Angst hatte und so weiter, dass das dazu führt, dass man eine ganz hohe Sensibilität entwickelt und eine große Empfindsamkeit für die Wahrnehmung. Und wenn ich in einem Jahr gucke, sehe ich einen großen Aufbruch, wahnsinnig viele Ideen, unglaublich viele Initiativen und vor allen Dingen sehe ich einfach auch ein Publikum, das mit einer ganz großen Leidenschaft, von der ich glaube, dass sie noch größer sein wird als zuvor, daran teilnimmt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und lässt uns auch darauf hoffen, auf was in einem Jahr sein wird. Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Olschowski, für dieses Gespräch, das wirklich einen interessanten Einblick geliefert hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das Thema interessiert, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Podcasts rein. Wir werfen den Blick auch nochmal sozusagen aus der Perspektive der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft. Wir schauen uns an, wie ist da die Wissenschaft verortet und wie ist es eigentlich um das Thema Partizipation von allen Seiten bestellt. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.